Bin ich drauf?
Das ist wunderbar. Die Technik funktioniert. Meine auch gleich. Na? Grüßt euch erstmal. Ich bin so froh, mal wieder da sein zu dürfen. Die allermeisten kennen mich. Wer mich noch nicht kennt, mein voller Name ist Bernd Junge. Ich wohne in Wasserburg, gehe da auch in die Mennonitenbrüdergemeinde. Und daher kennen wir uns und auch schon viele Jahre. So, wer noch mehr wissen will, kann mich nachher fragen. Um mich geht es nämlich heute gar nicht. Wir beschäftigen uns gerade selber in der Gemeinde mit der Bergpredigt unter dem Aspekt, wie leben wir im Reich Gottes. Und ich habe euch einen Ausschnitt, über den ich jetzt zu Hause noch nicht gepredigt habe, das übernimmt bei uns wer anders, aber der mich doch sehr beschäftigt, der Text, mitgebracht. Ihr alle kennt den Spruch, bei der Freundschaft, beim Geld hört die Freundschaft auf. Wer kennt den nicht? Wer hat den schon mal noch nie gehört? Niemand. Wer glaubt denn, dass der stimmt? Echt? Jetzt mal ehrlich, wenn ihr einen guten Freund habt oder guter Freund seid und ihr oder der andere ist finanziell in Not, seid ihr dann noch Freund, wenn ihr ihm da nicht helft? Wenn ihr könnt, natürlich. Ich glaube, Freundschaft geht beim Geld an. Also da kennt man es, die geht da nicht an. Aber wer den Geldbeutel zuhat, wenn ich in Not bin, ist nicht mein Freund. Also da zeigt sich's, ne? Ihr wisst es von Leuten, die mal reich waren, haben ganz viele Freunde, die auch genauso schnell wieder weg sind, wenn sie kein Geld mehr haben. Das sind keine Freunde. Freunde sind die, die das Leben mit uns teilen und die auch ihren Geldbeutel nicht vor uns zumachen. Und dasselbe gilt für die Beziehung mit Gott. Wer sagt, ich liebe Gott, aber mein Geldbeutel bleibt zu, das ist meine Angelegenheit, hat was nicht verstanden. Und das Interessante ist, auch Jesus räumt im Umgang mit Geld in der Bergpredigt den allermeisten Platz ein. Kein anderes Thema nimmt so viele Verse ein, das sind 15. Die Kapitel zur Nächsten und Feindesliebe sind 5 Verse übers Beten redet die Bergpredigt in 9 Versen, übers Geld in 15. Ich glaube nicht, dass Jesus Geld so wichtig war, aber er wusste, dass es für uns so wichtig ist. Und er wusste, dass Geld das Potenzial hat, zum Götzen zu werden, dass wir unser Herz dranhängen und unser ganzes Leben darauf ausrichten. Und deswegen ist ihm so wichtig, da Klarheit reinzubringen. Der Text steht im Matthäusevangelium, Kapitel 6, insgesamt die Verse 19 bis 34, jetzt erstmal bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wie bei vielen Themen, aber auch da beim Geld ist die Frage, wohin bist du unterwegs? Quo vadis? Wohin gehst du? Wo willst du mal landen? Was willst du erreichen im Leben? Und das erkennst du an dem, was erachtest du wirklich wertvoll in deinem Leben, so dass du mehr davon haben möchtest, dass du es sammelst wie einen Schatz. Was treibt dich da an? Worauf sind so deine täglichen Aktivitäten aus? Geht es da um immer mehr haben, um dieses brauche ich noch, um jenes brauche ich noch? Wofür arbeitest und mühst du dich, weil du dir davon Sicherheit, Wohlergehen versprichst und eben ein gutes Leben? Glück vielleicht sogar. Und Jesus reduziert die Auswahl auf zwei Möglichkeiten. Er sagt, entweder sammelst du Schätze auf der Erde oder du sammelst Schätze im Himmel. Auf der Erde sind die Schätze vergänglich. Rost bei den Metallen oder was auch beim teuren Auto. Motte bei den teuren Kleidern, das waren damals echte Wertgegenstände. Alles ist hinfällig. Und das andere ist, sie können uns jederzeit genommen werden. Ob Diebe, Inflation, beim Geld, sonst was. Es ist schneller weg, als wir denken. Im Himmel sind die Schätze unvergänglich. Die bleiben in Ewigkeit. Die haben auch keinen Wertverlust. Und niemand kann und wird sie uns nehmen. Die bleiben. Schätze, die wir auf der Erde sammeln, sind erstmal Besitz, Reichtum und in unserer Kultur steht dafür das Geld. Wir haben ja keine Tauschwirtschaft mehr und die Reichtümer werden nicht mehr irgendwo in Scheunen gehortet, sondern auf dem Bankkonto. Die Schätze, die wir im Himmel sammeln, was ist jetzt das? Zuvor im Text, in der Bergpredigt, behandelt Jesus folgende Thema, dass wir Achtung vor der Würde und vor dem Leben der Menschen haben, dass wir sie nicht mal beschimpfen. Dass wir in der Ehe treu sind, dass unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein sein, dass wir so integer und glaubwürdig leben. Dass wir unseren Nächsten, ja sogar unseren Feind lieben. Die Beziehung zu Menschen so gestalten. Und das Zweite, dass wir unsere Beziehung zu Gott gestalten, indem wir beten und fasten. Ach, Spenden habe ich vergessen, siehst du, das ist eingerückt. Das gehört zur Beziehung zu Menschen, dass wir Leuten, vielleicht zuerst auch den Freunden, die in Not sind, auch finanziell helfen. Das ist die Beziehung zu Menschen. Und die Beziehung zu Gott gestalten wir, indem wir beten, fasten, uns auf ihn ausrichten. So sammeln wir Schätze im Himmel, die ewig bleiben und die uns niemand nehmen kann. Und das Gute daran ist, auch des Herausfordernden, es geht nicht um den Sonntag. Um den auch. Es geht aber vor allem um Montag bis Samstag. Um deinen Alltag. Darum geht's. Wie dein täglicher Tag, wie deine Woche aussieht, wie dein tägliches Leben aussieht und nicht, was wir für, ja, nicht um unser frommes Gesicht, sondern unser echtes Gesicht. Und das ist so entscheidend. Daran, Jesus sagt, wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Einmal erkennen wir daran, wo wirklich unser Herz dran hängt, an dem, was wir täglich tun, worüber wir nachdenken, wo wir hinwollen, ja, an unseren Aktivitäten, worauf sind die ausgerichtet. Und wir steuern uns auch selber dann in die Richtung. Das hat immer eine Dynamik. Ja. Wer mal anfängt, sich ums Geld zu drehen, dreht sich immer schneller ums Geld und immer stärker. Das ist immer schwieriger, da auch auszusteigen. Wer sich ausrichtig auf Gott, ja, da macht man auch Fortschritte. Das wird auch an vielen Stellen dann mal leichter. Und am Ende werden wir da landen, wo unser Herz ist, wo unser Schatz ist. Das bestimmt unseren ewigen Aufenthaltsort. Und das Gute ist, du hast die Wahl. Du hast die Wahl und hast die Möglichkeit umzusteuern, sonst wird Jesus ja nicht sagen. Das wäre ja gemein, ne? Wenn er sagt, das ist so, Pech gehabt. Sondern er sagt, Glück gehabt, du kannst es ändern. Es ist deine Entscheidung. Und Jesus möchte, dass wir eben aufhören, uns immer mehr Geld, immer noch was haben, bemühen und anfangen, Schätze im Himmel zu haben. Einfach auch die Perspektive verändern und vor allem unser Leben verändern. Vers 22 und 23 geht es dann weiter. Während es jetzt um die Aktivitäten ging, geht es ab jetzt um das, was wir anschauen. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, worauf, und das ist ein sehr schönes deutsches Wort, legen wir unser Augenmerk. Worauf schauen wir? Ja? Was ist uns wichtig? Worauf achten wir? Wo schauen wir auch immer hin? Und tatsächlich sind wir ein bisschen verkehrt gepolt. also nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, hat mal sinngemäß gesagt, Gott hat uns die Dinge gegeben, damit wir sie dazu benutzen, Menschen zu lieben, aber wir benutzen die Menschen, um die Dinge zu lieben. Wir sind Materialisten geworden. Und das ist nicht Gottes Wille für unser Leben und es macht auch nicht glücklich. Als ich zum Glauben kam, ganz jung, hat der Pastor, das war damals schon ein älterer Mann, immer gesagt, reich wird man nicht durch Geld und Besitztümer. Reich wird man durch Beziehungen. Merkt ihr, das ist wieder andersrum. Und so, glaube ich, ist es richtig und es ist wahr. Will euch ja keiner was nehmen. Es ist im Natürlichen schon so. Wo wir hingehen, da schauen wir hin. Also wenn ich jetzt bei der Tür rausgehen will, dann schaue ich vielleicht mal freundlich die Silke an, dann schaue ich als nächstes zur Treppe, weil ich da hin will, dann suche ich mir meinen Weg mit den Augen und dann laufe ich dem entlang. Ja, die Augen gehen sozusagen voraus. Und andersrum, wenn wir irgendwo zwangweise hinschauen müssen, dann können wir fast nur da hingehen. Ja. Und das stellt eben die Frage für mich, stellt sich dann die Frage für mich, wo schaue ich hin? Ja? Schaue ich immer nur auf das, was ich noch haben will? Schaue ich mir Kataloge an, ob Auto für die Männer jetzt, Motorräder, was weiß ich, da kann man sich stundenlang beschäftigen, aber auch mit Garten, Blumen, Kleidern, was weiß ich, ich will haben. Oder schauen wir vielleicht sogar mal, oder es ist viel besser, auf das, was wir danken können. Wofür wir danken können. Einfach mal auf den Reichtum in unserem Leben, der schon da ist, an Beziehungen, an Gutem, an allem, was Gott für uns getan hat. Und danken dafür und schauen dann auf das, was Gott will. Für uns, für andere. Und das ist so wichtig. Das, was wir anschauen, prägt uns. Ja? Wenn wir, das gilt auch in anderen Bereichen, wenn wir immer da hinschauen, was andere Leute falsch machen, ja, das kommt erstmal aus uns raus. Das, ja, aber das kommt auch zurück. Wir werden immer härter, immer verbitterter, immer kritischer, immer nörglischer, immer mehr so, dass wir eigentlich mit uns selber nicht mehr zusammen sein wollen. Wenn wir hingegen uns angewöhnen und uns die Augen darauf richten, darauf zu schauen, was Gutes ist, wofür wir dankbar sein können, was andere gut machen, sie auch dafür loben, ja, dann werden wir selber zufriedener, ausgeglichener, friedlicher, liebevoller, freundlicher und immer mehr so, dass wir ganz gut verstehen können, dass die anderen auch mal ganz gern mit uns zusammen sind. Und so ist es mit dem Besitz auch. Wo schaust du hin? Ja, und das prägt dich zurück. Das erhält oder verfinstert dein ganzes Leben, deine ganze Existenz. So. Es geht. Und da möchte ich gleich mal Entwarnung geben, überhaupt nicht drum, euch Geld aus der Tasche zu labern. Das ist keine Kollektenpredigt. Ich hoffe, ihr habt es schon gemerkt. Jesus kann auf dein Geld gut und gerne verzichten. Gott braucht es nicht. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der braucht dein Geld nicht. Es geht ihm um dein Herz, das will er haben. Er will die Beziehung mit dir. Er will, dass es dir wirklich gut geht, dass du bei ihm bist in Ewigkeit und nicht dein Geld. Ich habe auch ein bisschen Verantwortung in der Gemeinde, für uns Gemeindeleitenden, wenn es finanziell mal schwierig wird, immer nicht so einfach. Aber auch den Gemeindeleitern muss man sagen, es geht nicht ums Geld, es geht um die Menschen. Und Jesus möchte, dass wir hier wirklich unser Herz befreit bekommen, dass wir nicht am Geld hängen. Und das macht er deutlich in dem nächsten. Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Fremdwort, das so viel wie Besitz und Reichtum bedeutet. Allerdings personifiziert Jesus hier. Es wird zum Götzen von uns gemacht. Es wird unser Gott, der Geld und Besitz, der unser Leben bestimmt, dem wir dienen und, jetzt sagt Jesus was Entscheidendes, dadurch Gott verachten. Es gibt kein sowohl als auch. Es gibt kein bisschen davon oder bisschen davon. Ja, Jesus spaltet hier. Mehr noch wie Trump Amerika. Ja, der spaltet uns hier. Wir können nur so oder so. Wer denkt, naja, so, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ja, müssen wir alle. Aber wer sagt, ich brauche auch ein bisschen mehr Geld und das ist doch wichtig und ja, da geht's an, Leute. Und dann anfängt die Beziehung zu Gott in den Hintergrund treten zu lassen. Jesus malt hier schwarz-weiß, kein bisschen Grau dazwischen. Geld oder Gott? Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott wirklich vertrauen, dann werden wir unabhängig von Geld. Also ja, wir werden es weiter als Zahlungsmittel benutzen, wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen, um unsere Sachen zu bezahlen, um zu leben. Aber wir sind innerlich nicht mehr gefangen. Unser Herz ist frei, auch frei mit dem Geld umzugehen, im Sinne Gottes. Und je mehr wir uns aber ans Geld hängen, umso mehr werden wir Gott hinten dran lassen. Und Gott möchte, dass er allein dein Herr ist, den du liebst. Er allein ist Gott. Und das sieht man auch wieder an dem, was ich vorhin gesagt habe, das sieht man daran, oder das siehst du vor allem daran, warum du dich den ganzen Tag bemühst, wo du hinschaust, ja, was deinen Tag so bestimmt. Und er möchte, dass du, wenn er dein Herr ist, du Herr über dein Geld sein kannst. Ja? Andernfalls wird das Geld Herr über dich. Das Streben nach mehr. Da gibt es eine interessante Stelle im Epheserbrief, im Kapitel 4, Vers 28, da redet Paulus zu Leuten, die mal gestohlen haben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Da gibt es Leute, die waren vom Geld so gefangen, dass sie stehlen, dass sie sich auf Kosten anderer bereichern, dass sie kriminell werden. Ja? Und da sagt Paulus, kommt da raus, werdet Untertanen Gottes, werdet Knechte Gottes und dann fangt an, Herr übers Geld zu werden, indem ihr dafür arbeitet, aber in der Art und Weise, dass er nicht nur wieder sagt, ich brauche, sondern schon beim Erarbeiten des Geldes daran denkt, dass ihr anderen Gutes damit tun könnt. Das ist Herrschaft übers Geld. Das trifft so sehr unsere Lebenssituation. Wir leben alle in einem sehr wohlhabenden Land. Den meisten von uns geht es so gut, dass sie tatsächlich mehr an Sparen denken. Und wie gehe ich mit meinem Geld um, wie verwalte ich das? Und nicht das haben, was jetzt gleich kommt, nämlich die Sorge, was soll ich morgen essen und trinken? Wiewohl wir auch hier viel über Sorgen lernen können. Denn auch in unserem Überfluss, in unserer Überflussgesellschaft, machen wir uns ja mehr Sorgen als je zuvor. Aber Jesus wendet sich jetzt auch den Leuten zu, denen es nicht ums Sammeln geht, um Schätze sammeln, sondern die das andere Problem haben, die sich immer fragen, was trinke ich und esse ich morgen? Wo kriege ich Kleidung für mich und meine Kinder her? Wir lesen ab Vers 25 bis 31. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an, und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Das war bei mir anders. Ich bin gewachsen und habe reichlich gesponnen. Aber das ist ein anderes Thema. Fiel mir nur so auf. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Auch bei uns beginnen die Sorgen ja oft bei den Grundbedürfnissen, dass wir uns tatsächlich auf eine ganz irrationale Sorgen machen, wie es wird denn morgen sein. Habe ich zu essen, zu trinken? Ja, wenn man Kinder hat, rückt es manchmal ein bisschen näher, weiß es nicht. Hier möchte Jesus aber den Blick auf folgende Tatsachen legen. Und es ist jetzt egal, worüber du dir Sorgen machst. Der, der uns Leben gegeben hat, der uns diesen Körper gegeben hat, ja, das ist ein Wunder. Das ist ein Schöpfungsakt, den kein Mensch je verstehen wird. Das ist eine Güte und Gnade, das ist aus Liebe geschehen. Sollte der sich nicht auch darum kümmern, dass du am Leben bleibst und dass dein Körper versorgt ist? Ja. Wir verlieren da manchmal die Perspektive. Das ist, was Jesus so sagt. Der Leib ist doch viel wichtiger und das Leben ist doch viel wichtiger als Kleidung und Nahrung. Das ist doch das Größere und das hat Gott euch geschenkt. Und dann zeigt er am Beispiel der Vögel für die Nahrung und der Lilien für die Kleidung, dass Sorgen erstens unnötig sind. Wir müssen bis jetzt nicht festhalten. Wir müssen uns nicht Sorgen um morgen machen. Das ist Unglaube, weil, sagt Jesus, uns einer versorgt. Weil Gott weiß, was wir brauchen und sich um all das kümmern. Und das Zweite ist, so unnötig Sorgen sind, so unnütz sind die. Sorgen und sich Sorgen hat noch nie eine Verbesserung bei keinem jemals hervorgebracht. Sorgen hat noch nie für Sicherheit gesorgt. Ja, also ich meine dieses Drehen, was wird, wie kann das auch, ich mache mir so Sorgen. Das hat noch nie irgendwas Positives bewirkt. Jeder hat sich mal gesorgt, wenn ihr zurückschaut und das mal selber überprüft, werdet ihr feststellen, ja, es funktioniert nicht. Es hindert höchstens am Leben. Und deswegen möchte Jesus, dass wir aufhören. Ja, es ist wirklich Unverstand, sich Sorgen zu machen. Passiert auch mir, seid nicht böse, wenn ich das so klar sage. Aber es ist unlogisch. Weil wir versuchen, etwas zu kontrollieren, was wir gar nicht beeinflussen können. Nämlich die Zukunft. Den nächsten Moment schon, geschweige denn morgen. Wer kann das wirklich beeinflussen? Das haben wir nicht in der Hand. Wenn ich so in mein Leben schaue, dann stelle ich fest, dass sich Sorgen machen zu den drei großen Zeiträubern, Zeitfressern und Krafträubern gehört. Das sind sich Sorgen machen, sündigen und sich ärgern. Dafür habe ich, muss ich bekennen, viel zu viel sinnfrei Zeit in meinem Leben verschwendet. Bringt alles nichts. Und Sorgen ist eins davon. Und deswegen zeigt Jesus uns auch einen Ausweg. Wir dürfen Gott, dem Vater, vertrauen, dass er ein liebender Vater ist, der weiß, was wir brauchen und der es uns zur rechten Zeit geben wird. Dass, wenn wir zurückschauen, tatsächlich, ich habe nie Mangel gehabt. Zur rechten Zeit war immer alles da, was ich gebraucht habe. Und aus diesem Vertrauen sind die existenziellen Fragen wirklich mal zu beantworten. Ja, dass wir die zum Schweigen bringen, dass wir eine Antwort auf die Frage haben, was werde ich morgen essen, was werde ich morgen trinken, wo kommt Kleidung her, wie geht es mit der Miete weiter. Dass wir da die Fragen mal wirklich abschließend beantworten und sagen, Gott wird dafür sorgen, der liebevolle Vater im Himmel wird dafür sorgen. Und dann aufhören, diese Fragen weiterzustellen und damit nicht mehr beschäftigen. Sorgen fesselt. Glauben und Vertrauen befreit. Ja, dieses Kreisen mit deinem Gedanken um unsere Bedürfnisse fesselt uns, hindert uns am Leben. Aber wenn du anfängst, mit deinen Gedanken um das zu kreisen, um dich damit zu beschäftigen, was Gott will, was will Gott, dass ich im Moment tue, wie sieht er die Situation, was hat Jesus in der Situation getan, was sagt die Bibel dazu? Wenn wir uns damit beschäftigen, ja, dass das, was Gott will, Realität in unserem Leben wird, dann kommen wir da raus. Das ist der Ausweg. Und deswegen sagt Jesus in Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das andere alles dazugegeben, das übrige alles dazugegeben. Es geht wirklich darum, dass wir anfangen umzudenken. Unser natürliches Denken mit diesen Fragen, was soll ich essen, was soll ich trinken, wie werde ich mich kleiden, ersetzen durch diese Fragen, Herr, und wir beten das, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie kommt das? Was kann ich dafür tun, dass Gottes Wille im Himmel, der genauso auf Erden geschieht, wie es im Himmel schon der Fall ist? Damit will ich mich beschäftigen, darum sollen meine Gedanken kreisen. Und jetzt passiert was Wunderbares. Das befreit uns. Das befreit uns von der Sorge und es befreit uns dazu, im Hier und Jetzt, im Moment zu leben. Eigentlich zu leben. Immer nur mit der Vergangenheit beschäftigen und daran knappern, ja, dafür gibt es Vergebung und alles, hindert am Leben. Und sich nur um die Zukunft Sorgen zu machen, hindert genauso am Leben. Das Leben findet jetzt statt. Nicht gestern und nicht morgen, sondern heute. Und dazu möchte uns Jesus befreien. Und deswegen sagt er dann auch in Vers 34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Lebt im Hier und Jetzt und die Dinge, die morgen dran sind, sind morgen dran. Aber jetzt mal ehrlich, gibt es dann, ich sag's mal ganz blöd, gibt es dann kein Sauerbraten mehr? Den muss man am Vortag anlegen, oder? Blöd. Gestrichen. Mein Urlaub darf ich auch nicht mehr planen. Nein, das steht da natürlich alles nicht. Ja. Sondern es geht darum, dass wir heute erledigen, was heute dran ist, natürlich Dinge auch in die Zukunft planen können, sie dann aber auch da lassen, bis dann der Tag kommt, und um die Dinge kümmern, die heute sind. Also beim Sauerbraten. Heute ist dran, die Beize herzurichten, den schön einzulegen und dann in den Keller oder in den Kühlschrank oder wo immer den hinstellt zu stellen. Morgen nehmen wir ihn raus und braten. Aber heute sich schon am Backrohr rumfummeln, bringt nichts. Ist Backrohr oder ist Kochtopf? Hausfrauen helfen mir. Ja, blödes Beispiel, ganz einfach. Aber versteht ihr, die Dinge, die morgen kommen, sind morgen dran und heute ist heute. Und wie gesagt, wie geht es heute, dass Gottes Wille in meinem Leben passiert? Wie liebe ich ihn? Und ganz witzig, habt ihr euch schon mal den Schöpfungsbericht angeschaut? Das fasziniert mich immer. Gott schafft, was ich überhaupt nicht verstehe, weil er doch Gott ist, die Erde in 6 Tagen. Wieso hat er 6 Tage gebraucht? Das werde ich nie erfahren. Vielleicht erfahre ich es mal. An jedem Abend des Tages sagt Gott, es ist gut. Alles ist gut. Wir lesen nichts davon, dass er unruhig geschlafen hat, weil er nicht wusste, wie das morgen weitergehen soll. Wir lesen nichts davon, dass Gott gesagt hat, oh, morgen müssen wir noch und da müssen wir noch und passt für ein Jahr auf und da hier noch und oh, wie soll das nur alles werden? Der geht schlafen, weiß ich nicht, ob Gott schläft, wahrscheinlich nicht, aber er lässt es Abend werden und sagt, alles ist gut und macht am nächsten Morgen weiter. Das war gut. War es fertig? Nee, aber es war gut. Und das finde ich immer ein ganz starkes, also mir hilft es immer, dass man denkt, ja, eins nach dem anderen, jeder Tag hat seine eigene Plage und für heute ist es gut und morgen ist morgen. Wenn wir unsere tägliche Arbeit verrichten, um Sicherheit für morgen zu schaffen, dann ist es Sorge. Und das ist eine Illusion. Und eine Last. Das ist das Schlimme dabei. Wenn wir täglich arbeiten im Vertrauen darauf, dass Gott für morgen sorgt, dann ist es Friede. Und das ist Freiheit. Und das ist Entlastung. Und das ist der Knaller dabei, das ist die Wahrheit. Das ist real. Das ist viel realer und wirklicher als das, was wir sonst so wahrnehmen. So, was tun wir jetzt mit unserem Geld? Das Erste, was ich wirklich mir nochmal wichtig ist, klärt euer Verhältnis zum Geld. Wenn das geklärt ist, sind die praktischen Fragen, Zehnter, Spenden, alles, werde ich noch kurz darauf eingehen, nicht mehr das Thema. Das ist einfach, wenn unser Herz frei ist und wenn es wirklich an Gott hängt. Ja, wenn du die Frage, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Wo schaue ich eigentlich immer hin und worüber denke ich die ganze Zeit nach? Wenn dann halt diese drei Fragen mal geklärt hast, wo du hin unterwegs bist, wo dein Herz ist und was dein Lebensziel ist. Und wenn da hinten dran steht, ich will Gott, meinem Gott dienen. Er ist mein Gott, er allein und ihn liebe ich über alles. Dann mit meinem Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft, dann sind die praktischen Fragen leicht. Sonst wird es ein Fiasko. Für uns Leitende gilt auch, Geld ist nicht das Entscheidende. Die Herzen der Geschwister, die uns anvertraut sind, sind das eigentlich Wichtige. Ich habe manchmal so blöde plastische Beispiele. Ich arbeite in der Klinik mit anfallskranken Menschen, Kindern und Jugendlichen. Ja? Und wenn jemand am Tisch sitzt und einen epileptischen Anfall erleidet und sich das Hirn an der Tischkante blutig schlägt und blutet, dann werde ich auch nicht erst nach dem Tisch schauen und schauen, wie kann man ihn wieder sauber kriegen. Ja? Sondern ich werde mich um den Menschen kümmern, der blutet. Und so ist es auch wirklich Intention dieser Predigt. Mir geht es wirklich nicht um euer Geld. Mir sowieso nicht. Ich habe hier keine finanzielle oder sonstige Leitungsverantwortung. Und Jesus geht es auch nicht um unser Geld. Ihm geht es um euch. Aber wie gesagt, da steckt Potenzial, wirklich frei drin zu werden. Und auf eine andere, wirklich Leben in einer ganz anderen Qualität führen. Nicht wie die, die Gott nicht kennen. Sagt er, wenn ihr euch immer fragt, sagt Jesus, wie wird es morgen werden, dann lebt ihr wie Leute, die Gott nicht kennen, wie die Heiden, die nicht wissen, dass der Vater im Himmel sie gut versorgen will. Die Grundhaltung wünsche ich euch, weil es gut ist für uns. Zum Umgang mit dem Geld. Die meisten von uns gehören eben nicht zu denen, die gar nichts haben, sondern wir haben alle Möglichkeit, mehr zu tun mit unserem Geld, als den unmittelbaren Lebensbedarf zu decken, also Kleidung, Wohnung, Essen, Trinken. Ganz kurz ein Prinzip, es geht ums Zuerst. So wie Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ich euch vermitteln möchte, ist ein Vorschlag. Ja, ich werde euch jetzt nicht die Freiheit, die ich euch gerade versprochen habe, versuchen wieder zu nehmen, aber ein Vorschlag, mit dem ich auch sehr gut gefahren bin, wie ich mein Geld einteile, machen. Und das Erste, was dazu gehört, es geht ums Zuerst. Zuerst gebe ich meinen Zehnten. Das ist kein Gesetz in der Bibel, das gibt es gute Vorbilder dafür, da gibt es viele Argumente dafür, aber ein Gesetz ist es nicht. Es steht auch nirgendwo im Neuen Testament, du musst 10% von deinem Einkommen in die Gemeinde geben. Diesen Passus gibt es nicht, also mir ist der Text nicht bekannt. Es gibt aber durch die ganze Bibel immer wieder diesen Zehnten, der Ausdruck dessen ist, und zwar zuerst weggeben, dass wir Gott dafür dankbar sind, dass er uns versorgt und ihm auch das Vertrauen damit aufsprechen, dass er uns ausreichend versorgt. So gut, dass wir 10% davon wieder zurückgeben können. Es gehört ins Haus Gottes und das ist da, wo du in die Gemeinde gehst, in unserem Kontext. Wer es genauer wissen will, kann mich fragen, das wird jetzt den Rahmen der Predigt sprengen. Da, und da taucht der Zehnte das erste Mal im Alten Testament auf, wo Abraham diesem Priester Melchisedek begegnet, der ihm Brot und Wein gibt und Abraham den Zehnten seiner Kriegsbeute an ihn abtritt. Da, wo du Brot und Wein empfängst, gehört der Zehnte hin. Das Zweite, was ich mache, auch dann als Zweites sparen, was auf die Seite legen. Für mich, aber auch für andere. Wenn Leute in Not sind und du hast nichts gespart, dann tust du dich schwer, denen zu helfen. Fand ich zwar ein bisschen kühn, aber irgendwie auch ganz erhellend. Margaret Thatcher, wer kennt die noch? Das war mal britische Premierministerin. Britischer Premierminister ist ein wichtiger Posten, wie wir gerade wieder lernen. Die war ja bekannt als die Eiserne Lady. Die hat mal nicht gepredigt, aber was zum Bibeltext gesagt, zum barmherzigen Samariter, fand ich ganz interessant. Die hat gesagt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass der barmherzige Samariter reich war? Wäre er das nicht gewesen, hätte er dem unter die Räuber gefallenen nicht helfen können. Stimmt. Hätte der nichts auf der Seite gehabt, hätte er den Wirt nicht bezahlen können, hätte er nicht für die Kosten von dem Überfallsopfer aufkommen können. Deswegen, lasst uns was auf die Seite legen. 10% mache ich. Und dann, für die meisten wird es wohl möglich sein, was ich auch noch mache, ich tue mir vorwärts auf die Seite für den Spaß, für Genuss. Gott ist ein guter Gott. Gott, der Vater, ist ein guter Vater. Und wenn ich mir vorher was auf die Seite lege und sage, und das genieße ich, weil ich mal mit den Frauen ein paar schöne Tage mache, weil ich mir irgendwas Besonderes leisten kann, und ihm dafür danken, dann freut ihn das. Wer Kinder hat, weiß das. Das freut einen doch, wenn man den Kindern mal was Gutes tun kann. Darf es völlig sinnfrei sein. Einfach nur Spaß machen. Wir haben keinen harten und barmherzigen Gott. Wir haben einen liebevollen Vater, der es gut mit uns meint. Und der Rest, da bleiben dann noch 70%, damit kann man dann wirtschaften, um seinen Unterhalt zu bestreiten. Wie gesagt, ein Vorschlag, so mache es ich. Lebensumstände können ganz anders sein, es ist kein Gesetz, aber macht euch vorher Gedanken. Wir alle haben ja monatliche oder wöchentliche, nein, eigentlich alle mittlerweile monatliche Einkommen. Macht euch vorher Gedanken und teilt das Geld ein und bleibt Herr über eurem Geld. Hängt euer Herz nicht dran, hängt euer Herz an Gott. Weil er hat uns alles gegeben. Alles, was wir tun können, ist seine Großzügigkeit, wirklich seine unverschämte Gnade zu beantworten und darauf weiterhin zu vertrauen. Er hat uns Jesus gegeben. Er hat selber den Himmel, die Reichtümer, die wir uns gar nicht vorstellen können, eine Herrlichkeit, ein Rundum-Sorglos-Paket verlassen und hat sich um uns gesorgt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wir sind in Verbindung mit Gott. Wir haben ein Draht in den Himmel. Und er versorgt uns Tag für Tag. Er gibt uns Zukunft und er ist unsere Zukunft. Er ist der gute Herr, dem wir dienen sollen, dürfen und den wir lieben dürfen. Amen.